Die Sozialbeiträge steigen und steigen und steigen. Bei Rente, Krankenkassen, Pflegeversicherung gibt es nur eine Richtung, es geht nach oben. Gleichzeitig haben wir einen Verteilungskampf im Bundeshaushalt. Mehr Geld für Waffen, möglicherweise weniger Geld für den Sozialstaat. Wir sprechen darüber mit der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi. Herzlich willkommen, Frau Fahimi. Ja, ist unser Sozialstaat noch zu retten?
Absolut. Wir haben eines der sichersten Sozialsysteme, die es überhaupt in der Welt gibt. Und es geht jetzt darum, dass wir sie auch stabil halten. Denn wir können es in diesen Zeiten es uns nicht leisten, dass man mit weiteren Sparandrohungen soziale Verwerfungen produziert. Das würde die Menschen gerade in Zeiten des Umbruchs und der Krise nur weiter verunsichern. Und wir brauchen jetzt mehr Sicherheit im Wandel.
Aber Frau Fahimi, auf die Arbeitnehmer in Deutschland rollt ja eine Abgabenlawine zu. Bald wird mehr als die Hälfte des Bruttoeinkommens an Steuern und Abgaben bezahlt werden müssen. Halten Sie das für richtig?
Nein, der Steuersatz ist ja zunächst einmal sehr unterschiedlich. Es zahlen ja nicht alle die gleichen Steuern. Und die Abgaben, die Beiträge, die Sie meinen, zu den Sozialversicherungsbeiträgen, die explodieren nicht. Aber ja, es bedarf einer Absicherung der Sozialversicherungssysteme. Dann sollte die Bundespolitik es allerdings auch tunlichst lassen, hier immer wieder in deren Kassen zu greifen, was sie derzeit tun. Die Finanzreserven bei der gesetzlichen Rentenversicherung werden angegriffen. Die Steuerzuschüsse bei der Rente werden gekürzt. Man hat darüber diskutiert, ob bei der BA die Rücklagen relativiert werden sollen. So kann man natürlich auch durch die Hintertür das Sozialsystem durchlöchern und dann den Leuten vorgaukeln, wir hätten keinen sicheren Sozialstaat. Ich kann davor nur warnen.
Aber bleiben wir noch einmal bei der Frage der steigenden Sozialbeiträge, weil Sie gerade sagten, die würden nicht explodieren. Wir sehen jetzt von der Bundesregierung eine neue Rechnung, die präsentiert wurde, wonach die Rentenbeiträge beispielsweise schon dramatisch steigen werden bis zum Jahr 35. Und ähnliche Prognosen gibt es ja auch für den Krankenkassenbeitrag, für den Pflegebeitrag. Gab es jüngst wieder ähnliche Voraussagen, dass bereits im nächsten Jahr dieser auch steigen müsste. Das heißt, den Arbeitnehmern wird mit Sicht auf die nächsten Jahre deutlich weniger netto von ihrem Brutto bleiben. Was genau muss dagegen getan werden?
Das muss man ja immer im Verhältnis zu den Leistungen, die gebracht werden, setzen. Und ja, Sie haben recht. Es ist in der Tat fraglich, warum eigentlich nicht beitragsfinanzierte Leistungen der deutschen Rentenversicherung beispielsweise nicht mit einem klaren, deutlicheren Steuerzuschuss versehen werden. Es wird ja immer darüber diskutiert, 100 Milliarden, das ist ja, erscheint ja erstmal eine große Summe. Aber ja, die ganze Wahrheit ist, dass eben viele Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung gar nicht von den Arbeitnehmern in Form von Beiträgen eben tatsächlich definiert sind, sondern dass es zusätzliche politische Entscheidungen gewesen sind.
Zum Beispiel?
Auch nicht alle falsch. Ja, zum Beispiel die Mütterrente, die ich auch politisch für richtig halte. Aber hier ist eben das Versicherungsprinzip, man zahlt ein und bekommt für einen Euro in der Perspektive im Jahr X eine bestimmte Leistung. Und jetzt wird aber von dem einen Euro andere Maßnahmen mitfinanziert, dann ist klar, da kommt etwas ins Wackeln. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass man diese Debatte beendet und die Versicherungssysteme nicht weiter plündert, sondern Beitragsleistungen eben auch Beitragsleistungen sein lässt und alle anderen zusätzlichen Aufgaben steuerfinanziert. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die Pflegeversicherung wartet immer noch sozusagen darauf, dass die pandemiebedingten Mehrkosten endlich auch übernommen werden. Da fehlen immer noch 2,25 Milliarden Euro, die pandemiebedingt auf den Pflegeversicherungen liegen.
Jetzt könnte man ja auch die sozialen Sicherungssysteme stärker ausstatten, beispielsweise die Rentenversicherung, indem auch Beamte, Freiberufler oder Politiker einbezahlen. Was halten Sie davon?
Davon halte ich sehr viel. Ich glaube, dass das richtig und wichtig ist, insgesamt zu der, das nennt man dann ja Bürgerversicherung, zu kommen. Also alle zahlen in die gleiche Kasse ein und bekommen auch eine dann definierte Leistung. Das würde die Versicherungssysteme deutlich stabilisieren.
Aber wird es das wirklich? Denn die Beamten müssen am Ende ja auch eine Rente oder eine Pension bekommen. Und wer einzahlt, muss auch, wie Sie es gerade selbst gesagt haben, natürlich auch entsprechend etwas herausbekommen. Das heißt zum einen die Frage, ist das nicht eine Milchmädchenrechnung eigentlich, zu sagen, wir haben dann mehr Einzahler, aber am Ende natürlich auch mehr, die davon profitieren.
Ja, da sprechen Sie einen richtigen Punkt an. Also es geht ja nicht nur um Beamte, es geht auch um Selbstständige, es geht auch eben um Politiker, Mandatsträger. Aber der wesentliche Punkt sind die Beamten. Und hier sind wir in der Tat in der Krux, dass die insbesondere auch Länder immer wieder Schwierigkeiten mit diesem Ansatz haben, weil sie ja sagen, okay, die Pension müssen wir ja erst später bezahlen. Das heißt, in ihrer eigenen Haushaltsplanung schaffen sie ja gar nicht quasi wie in der deutschen Rentenversicherung entsprechende Rücklagen, sondern sie belasten quasi zukünftige Haushalte. Das umzustellen würde bedeuten, dass eben zum Beispiel Bund und Länder ihren Beamten jetzt die Beiträge in die Versicherungssysteme zahlen müssten. Das ist eine Herausforderung, die ich auch sehe. Aber man könnte das ja zumindest darüber lösen, indem man sagt, man baut das perspektivisch auf. Das heißt, nicht im Bestand, sondern für alle, die jetzt neu verbeamtet werden, bauen wir das System um.
Jetzt wird das ja schon seit vielen Jahren gefordert. Sie waren selbst lange Jahre Politikerin. Warum traut sich die Politik da nicht ran?
Ja, gute Frage. Es wird auch immer wieder auch von verschiedenen politischen Parteien ja durchaus gefordert. Ich glaube, dass es an dem liegt, was ich gerade versucht habe zu skizzieren. Also da gibt es einfach keine Einigung, keine Verständigung und auch keine haushaltspolitische Lösung bei Bund und Ländern. Und das muss irgendwann, dieser gordische Knoten muss irgendwann durchschlagen werden.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es Ihnen darum, dass Leistungen beispielsweise in der Rentenversicherung oder für Rentner genauso wie in der Pflegeversicherung zum Teil noch stärker mit Steuergeld unterstützt werden, weil Sie sagen, versicherungsfremde Leistungen müssen dann aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Aktuell für die Rente sehen wir bereits, dass aus dem Bundeshaushalt rund 100 Milliarden ja in die Rentekassen fließen. Das heißt, Sie sagen eigentlich, es muss noch mehr Steuergeld in die sozialen Sicherungssysteme fließen. Gleichzeitig haben wir einen Bundeskanzler, der aufgrund auch der geopolitischen Lage sagt, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben. Und nun ist der Kuchen natürlich endlich. Das heißt, geht das überhaupt das, was Sie da vorschlagen? Also sind wir wirklich in der Lage, mehr Geld noch für Soziales aus dem Bundeshaushalt auszugeben?
Das sind jetzt drei Fragen, die Sie gestellt haben in Wahrheit. Ich versuche es ganz schnell abzuarbeiten. Also mir geht es nicht zwangsläufig um mehr Steuerzuschuss, aber einen stabilen Steuerzuschuss und um eine tatsächliche Gewährung aller nicht beitragserbrachten Leistungen aus der Rentenversicherung. Die zweite Stabilisierung ist aber das, was Sie angesprochen haben. Wir brauchen einfach mehr Beschäftigung. Wir haben ein hohes Beschäftigungsvolumen. Wir haben alleine in den letzten 10 Jahren 5 Millionen mehr Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig, das ist gut. Und das müssen wir stabil halten, beziehungsweise wir müssen es sogar höher bringen. Heißt aber auch, dass diejenigen, die in geringfügiger Beschäftigung sind, die in Minijobs stecken zum Beispiel, in diese Basis mit rein müssen. Heißt, dass wir eben auch zum Beispiel die Teilzeitarbeit Vollzeit näher bringen müssen. Und heißt eben auch, dass wir mit dem Fachkräftemangel ohnehin zusätzliche Beschäftigung aus dem Ausland brauchen. Das alles würde schon helfen, die Rentenversicherung zu stabilisieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Prognosen, die da gemacht worden sind, vor 20 Jahren ist schon gesagt worden, also wir wären heute pleite, das stimmt alles nicht. Deutsche Rentenversicherung hat auch einen Großteil der deutschen Wiedervereinigung mitfinanziert. Also dieses Kaputtquatschen, davon halte ich nichts, sondern wir müssen schon uns überlegen, ob wir an dem Prinzip festhalten wollen. Zu der Frage des Gesamtkuchens des sozusagen bundesdeutschen Haushaltes. Wer definiert denn eigentlich, wie groß der Kuchen ist? Also wir hätten ja eine ganze Menge Reserven, die wir mobilisieren könnten. Wir sind die größte Volkswirtschaft der EU. Wir sind die drittgrößte Industrienation der Welt. Es ist so, dass wir in unserem Land eine immer größere soziale Spaltung haben. 1% der Bevölkerung besitzen 30% des Vermögens. Also mir scheint doch schon, da gibt es viele Reserven, die man mobilisieren könnte. Und nicht zuletzt geht es ja in Wahrheit gar nicht um die Sozialausgaben, um die man jetzt im öffentlichen Haushalt streiten müsste, sondern es geht um die Frage, wie wir die notwendigen öffentlichen Investitionen sicherstellen und die Hilfen für die Ukraine. Und das muss anders beantwortet werden, als nur den Kuchen, den man jetzt hat, zu zerstückeln.
Na, der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat ein Moratorium ins Spiel gebracht bei Sozialausgaben. Der falsche Weg?
Das ist der absolut falsche Weg. Er ist nicht sachgerecht.
Warum?
Also, wenn man die Menschen in Deutschland endgültig dazu bringen will, an Staat und Politik zu zweifeln, dann kann man sowas fordern. Wir können in diesen Zeiten der Krise nicht durch Kürzungen und Sparhaushalte und Zerstückeln des Sozialstaates mehr Sicherheit schaffen. Das haben die Menschen sich in diesem Land verdient. Es ist in der Sache unsinnig, weil, so wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir haben nicht nur 5 Millionen mehr Beschäftigte in den letzten 10 Jahren, wir haben auch einen Bevölkerungszuwachs. Ja, und natürlich gibt es dann auch rein nominal, das heißt, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, mehr Sozialausgaben, das ist ja logisch. Aber der Vergleich muss ja sein im Verhältnis zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt oder aber auch zum Beispiel im Vergleich anderer OECD-Länder. Und jetzt wird's spannend. Wenn man sich das anschaut, wie zum Beispiel die Sozialausgaben in Deutschland zugewachsen sind, dann liegen wir im Vergleich von 27 OECD-Mitgliedern, also den 27 stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, gerade mal auf dem drittletzten Platz. Wenn man sich anschaut, auf welchem Level wir eigentlich einen Sozialstaat haben, weil manche behaupten ja auch, es gäbe nirgendwo so einen aufgeblähten Sozialstaat wie in Deutschland. Dann kann man aber da reinschauen und sehen, unsere Sozialausgaben liegen gerade mal kurz unter dem Durchschnitt innerhalb der EU und auch innerhalb des im Mittelfeld des OECD-Vergleichs. Also man kann nicht davon sprechen.
Also da weiß ich nicht, welche Zahlen Sie haben, aber es gibt ganz klare OECD-Zahlen auch jüngster Art, die uns, was den Zuwachs angeht, auf dem dritten Platz sehen, aber was den
drittletzten Platz.
Genau, drittletzten Platz sehen, aber was die Quote angeht, hinter Frankreich, Italien, Österreich auf dem 4. zum Teil 5. Platz sehen. Und das ist deutlich über dem OECD-Durchschnitt.
Nein, es bleibt trotzdem im Mittelfeld. Sind die OECD-Zahlen? Also die Sozialstaatsausgaben bleiben in etwa trotzdem im Mittelfeld. Und jetzt ist in der Tat die Frage, mit was wir uns vergleichen. Wenn wir jetzt im Verhältnis sehen, wir sind die größte Volkswirtschaft der EU, wir sind die drittgrößte Industrienation der Welt, dann relativieren sich natürlich diese Plätze sehr schnell und dann ist es auch angemessen, dass wir nicht irgendwo in dem unteren Feld liegen.
Aber wir sehen einen stetigen Anstieg, sehen Sie auch bei der Sozialquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, einen stetigen Anstieg der Sozialquote, der Sozialausgabenquote auf mittlerweile über 30%. Das sind Zahlen auch der Bundesregierung, Statistisches Bundesamt, und bei der OECD mögen wir dann anderer Meinung sein. Aber trotzdem deswegen nochmal die Frage, wenn Sie über die Sozialbeiträge sprechen am Ende und den Sozialstaat, muss es jemand bezahlen? Spielen Sie da nicht auch beispielsweise am Thema Rente Rentner gegen Arbeitnehmer aus? Arbeitnehmer, die höhere, deutlich höhere Beiträge zu schultern haben für Rentner, damit die eine stabile Rente bekommen?
Na, die Rentner sind ja auch Arbeitnehmer gewesen und das über Jahrzehnte hinweg. Also das ist ja die Verabredung, hier einen Generationenvertrag zu haben. Und insofern, ja, Sie haben recht, es bedarf einer stabilen und auch eines Beschäftigungszuwachses, um halt eben auch dieses Rentenaufkommen zu stemmen. Aber wissen Sie, dieses Gegeneinander ausspielen von Generationen, davon halte ich überhaupt nichts. Ich glaube auch, dass jeden Enkel, den Sie fragen, sagt, ja, mein Großvater oder meine Großmutter hat einen berechtigten Anspruch auf ihre oder seine Rente. Und außerdem muss man ja sehen, dass ein Großteil der Rentner ja jetzt nicht in luxuriösen Verhältnissen leben, sondern
das gilt für viele Arbeitnehmer aber auch. Also das gilt für viele Arbeitnehmer auch, die leben nicht in luxuriösen Verhältnissen. Das wissen Sie noch wahrscheinlich viel besser als ich. Von daher ist ja die Frage des Ausspielens, das ist nicht meine Wortwahl gewesen, aber die Frage bleibt. Also viele, viele Beschäftigte, am Ende sind es über 40 Millionen, zahlen deutlich höhere Beiträge für 20 Millionen Rentner.
Nein, sie zahlen sie auch für ihre eigene perspektivische Rente. Sie bauen sich selber damit ja auch einen Anspruch auf. Deswegen sind wir unter anderem ja sehr dafür gewesen, dass jetzt das Rentenniveau auf 48% mindestens stabilisiert wird, damit man genau diese Zusage hat. Auch ich werde darauf Anspruch haben. Und das ist ja im Verhältnis zu den Einkommenszuwächsen, die dann halt eben auch über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut werden. Leider hat die Bundesregierung sich dafür entschieden, dass nur bis 2039 sicher zu machen. Immerhin ist das richtige Signal. Aber eigentlich bedürfte es einer dauerhaften Zusage. Und dann funktioniert der Generationenvertrag auch.
Was heißt dauerhaft?
Für immer.
Für immer? Für immer 48%.
Oder mehr.
Was schwebt Ihnen konkret vor?
Was meinen Sie jetzt?
Nein, bei der Haltelinie, weil Sie sagen 48% oder mehr. Welche Haltelinie sind
Sie? Ich fände
Sie
auch 50% durchaus angemessen. Jetzt muss man allerdings immer sagen, Rentenniveau ist eine sehr komplexe Geschichte. Viele missinterpretieren das auf der Basis ihres eigenen Einkommens und dann davon 48 beziehungsweise 50 oder wie viel Prozent auch immer. Das stimmt ja so nicht, sondern es ist ja im Verhältnis zur gesamten Einkommensentwicklung in der Bundesrepublik. Aber bei den Zahlen, jetzt würde es sehr tief in die Sachfragen gehen, würden wir auch 50% für angemessen halten, ja.
Union und Arbeitgeber fordern eine Deckelung der Beiträge zu den Sozialversicherungen bei maximal 40%. Könnte das eine Lösung sein?
Nein, das ist keine Lösung. Es ist vor allem keine Lösung für diejenigen, die geringere Einkommen haben. Worauf liefe das denn am Ende hinaus? Es liefe ja darauf hinaus, dass man das, was man so allgemein als Orientierung nimmt, welchen Lebensstandard soll man eigentlich halten? Da kursieren immer so 70% vom eigenen Lohn, den man bisher hatte. Der müsste ja ausgeglichen werden durch andere Eigenverantwortung, wie manche das nennen, also das heißt mit einer eigenen privaten Vorsorge. Dem widerspricht ja auch keiner. Und da liegen wir im Übrigen heute schon, wenn man alle drei Säulen betrachtet, im Durchschnitt bei locker 25%. Ich rede jetzt nur von der Altersvorsorge. Und wenn man dann die betriebliche oder andere private dazu nimmt, dann sind wir schon auf diesem Level. Und die Frage stellt sich, wollen wir jetzt weiter die Leute in die zweite oder vor allem in die dritte Säule drängen? Oder stabilisieren wir das, ich sag mal, solidarische Sicherungsnetz der Beschäftigten, das seit über 100 Jahren auch offensichtlich gut funktioniert hat? Und meine Antwort wäre immer Stabilisierung der ersten Säule, weil das Reindrängen in immer mehr eigenverantwortliche Privatversicherungen am Ende dazu führt, dass vor allem die leer ausgehen, die eben nur kleine Einkommen haben.
Das bedeutet aber, wenn Sie sagen, diese 40%-Linie bei den Sozialabgaben, die ja auch für Arbeitgeber durchaus auch wichtig sind, weil sie am Ende immer Kosten bedeuten, ist für Sie nicht mehr in Stein gemeißelt. Also das bedeutet, das ist nach oben offen. Die Entwicklung der Sozialabgaben ist nach oben offen.
Naja, natürlich habe auch ich kein Interesse daran, dass sich das beliebig nach oben entwickelt. Vor allem dann nicht, wenn der Staat indirekt in die Versicherungssysteme eingreift, was er mehrfach in der Geschichte unserer Sozialversicherungssysteme getan hat. Deswegen insistiere ich ja so sehr, die 2,25 Milliarden in der Pflegeversicherung, eben nicht die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenversicherung anzugreifen, die BA nicht zu relativieren in ihren Rücklagen, die wir vielleicht bei der nächsten Krise, wenn wir wieder in Kurzarbeit gehen müssen, verstärkt weiter zu reduzieren. Einen fairen Ausgleich, Steuerzuschuss bei der Rentenversicherung sicherzustellen. Das sind aber steuerpolitische Fragen und keine Beitragsfragen. Und ich sehe natürlich auch Effizienzpotenziale in den Versicherungssystemen. Wir müssen darüber reden, wie wir halt eben zum Beispiel auch in unserem Gesundheitswesen tragbare Refinanzierungen sicherstellen, die nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen, sondern wo wir wirklich auch zurückfinden zu dem Prinzip der gemeinwohlorientierten sogenannten Daseinsvorsorge und zum Beispiel diese Profit- und Gewinnorientierung im Gesundheitswesen auch wieder zurückdrängen. Denn hier werden auf Kosten der eigenen Beiträge Gesundheitsversorgung sichergestellt, aus denen aber auch private Profite oder Profite rausgezogen werden, die nicht zur Refinanzierung und zur Qualitätsverbesserung beitragen, sondern die privatisiert werden. Ist das wirklich sinnvoll? Ich glaube nicht.
Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären? Abgesehen von dem, was Sie uns gerade schon gesagt haben. Sie säßen jetzt da, wo Olaf Scholz aktuell sitzt. Wie würden Sie, kurz und knapp gefragt und bitte auch geantwortet, den Sozialstaat retten in Deutschland?
Dazu habe ich, glaube ich, schon einiges gesagt. Ich würde vor allem mal diese Debatte beenden. Es ist schädlich, in dieser Situation über sozialen Kahlschlag zu reden. Nochmal, die Sozialversicherungssysteme, dieser Sozialstaat sind ein solidarisches Sicherungsnetz für die Beschäftigten. Und in diesen Zeiten des Umbruchs würde ich niemals solche Signale aussenden eines Moratoriums oder Kürzungsideen oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich erst einmal ganz auf der Linie des Kanzlers zu sagen, es wird keine Kürzung der Sozialleistungen geben. Trotzdem steht natürlich die Bundesrepublik vor Riesenherausforderungen, das ist ja keine Frage. Wer glaubt, dass wir die Jahrhundertaufgaben der Transformation, der Klimaneutralität, die Inflationsstaus aus den letzten 20 Jahren und gleichzeitig die Ausrüstung der Bundeswehr und die Hilfen der Ukraine in einer kriegerischen Auseinandersetzung, die wir in Europa haben, wer das alles in der Dimension auch nur ansatzweise glaubt, aus dem Regelhaushalt finanzieren zu können, der ist natürlich fürchterlich schief gewickelt. Zu was führt das? Genau zu solchen völlig falsch gelagerten Debatten. Wir brauchen eine Diskussion über die notwendigen öffentlichen Investitionen in Deutschland. Und damit brauchen wir nun mal auch in der jetzigen Situation eine Diskussion um die Schuldenbremse.
Wollen Sie sagen, das Festhalten der Ampelregierung in diesen Zeiten an der Schuldenbremse ist ein historischer Fehler?
ist ein großer historischer Fehler, der uns wirtschaftlich viel kosten kann, weil wir nicht nur darüber reden, durch eine Konjunkturflaute durchzugehen, sondern wir reden jetzt über eine Situation, in der die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen für die Wirtschaft. Die Energiepreise sind zu hoch. Die Infrastruktur ist nicht ausreichend ausgebaut. Und es bedarf jetzt auch einer schnelleren Anregung von privaten Investitionen. Deswegen bin ich ganz dabei, durchaus zu sagen, da wo Supraabschreibungen, da wo Investitionsprämien genau unsere gerade auch industriellen Kerne sichern können, sollten wir das jetzt auch tun. Aber für die öffentlichen Investitionen, die wir brauchen, ja, müssen wir über die Schuldenbremse reden. Ein Teilentlastung kann man auch schaffen, indem man einfach mal anerkennt, dass der Krieg in der Ukraine nicht einfach nur mal so ein Jahreseffekt gewesen ist, sondern Krisen außergewöhnlicher Art können sich auch über viele Jahre hinwegziehen. Deswegen wäre es richtig, hier für eine Notlage zu definieren. Aber es bleibt der große Teil zu geringer öffentlicher Investitionen. Wir sind deutlich unter dem Durchschnitt der EU, auch in der Frage der öffentlichen Investitionen. Und das nochmal als größte Volkswirtschaft der EU.
Aber Frau Fahimi, damit plädieren Sie dafür, nachfolgenden Generationen einen noch höheren Schuldenberg zu hinterlassen.
Nein.
Ist das gerecht?
Ganz im Gegenteil. Ich plädiere dafür, dass wir jetzt die Zukunft der künftigen Generationen nicht verspielen. Im Übrigen sehe ich mich... Ich sehe mich da ja in, ja, das kann ich Ihnen sagen, ich sehe mich da ja in guter Gemeinschaft selbst mit dem Sachverständigenrat der Bundesregierung. Frau Professor Schnitzer hat darauf hingewiesen, dass die deutsche Schuldenbremse viel zu restriktiv ist. Wir sind ja mit unserer Schuldenbremse, so wie sie konstruiert ist, auf einem Alleinweg auch innerhalb der EU. Man könnte sich ja erstmal an der EU-Schuldengrenze auch orientieren. Und nochmal, nur damit es kein Missverständnis gibt, es geht mir nicht darum, die Schuldenbremse zu öffnen, um den Sozialstaat zu finanzieren. Es geht mir darum, dass wir einen riesengroßen öffentlichen Investitionsstau haben. Und es geht darum, wie man Kapital organisiert, um jetzt in die Zukunft zu investieren. Im Moment tun wir das Gegenteil. Wir leben von der Substanz. Und keiner kann auf Dauer von der Substanz leben. Es gibt einen sozusagen Kapitalstock dieses Landes, den wir gerade ruinieren, weil wir nicht genügend investieren. Das macht jeder, der sich eine Eigentumswohnung kauft. Ich würde mal sagen, 99,9% der Eigentumswohnungen werden auf Basis von Krediten.
Genau, aber wer soll es bezahlen?
Ja, und natürlich.
Wenn Sie sagen, der Staat.
Irgendjemand
muss es bezahlen.
Bezahlt wird das durch den Mehrwert, den Mehrwohlstand, den wir damit in der Zukunft sichern. So macht das jedes Unternehmen.
Aber wir müssen es einmal konkret, glaube ich, machen, auch für die Zuschauer. Wo kommt das Geld her?
Aus dem Wohlstand von morgen.
Also über höhere Steuern?
Wo
kommt es her?
Wo sollen denn die Steuern von morgen herkommen, wenn wir jetzt unsere zum Beispiel industrielle Basis ruinieren?
Aber wie bezahlen Sie es jetzt? Also wenn Sie jetzt Aufträge erteilen als Bundesregierung beispielsweise, muss das Geld ja irgendwo herkommen.
Kreditfinanziert.
Genau, und dafür werden Zinsen gezahlt. Und die Zinsen kommen, die muss ja irgendjemand bezahlen, muss ja der Steuerzahler bezahlen.
Ja, aber ich bitte Sie.
Nee, ich frage ja nur. Also das ist ja eine wichtige Frage. Das ist ja
diese
nicht
Frage
wichtig.
Könnten Sie jedem Vorstandsvorsitzenden, jedem Geschäftsführer,
in der Debatte doch,
jedem Eigentumsanteil. Das ist ja so, dass man Kredite heute aufnimmt, ja, für die man auch Zinsen zahlt, wenn man nicht 100% des Kapitals hat, was die meisten nicht haben, weder in der Wirtschaft noch privat. Und dann natürlich ein Mehrwert entsteht, weil es entsprechende Zuwächse in den Werten gibt, in die man investiert hat. Oder, wenn ich das sozusagen produktionstechnisch übersetze, daraus natürlich eben der zukünftige Wohlstand generiert wird, aus dem dann Steuern bezahlt werden und die Kredite zurückgezahlt werden. Man bezahlt ja nicht nur Zinsen ab, man bezahlt ja den ganzen Kredit ab. Und das macht man, indem man natürlich so investiert, nochmal, nicht für konsumtive Ausgaben des Staates, sondern ich rede von Investitionen in unsere Infrastruktur, die sicherstellt, dass wenn wir Wasserstoffleitungen, wenn wir die entsprechenden Stromleitungen haben, wenn wir die Backup-Kapazitäten in den Kraftwerken haben, wenn wir gute Schulen haben, wenn wir ordentliche Straßen und Häfen haben, dass das alles die Voraussetzungen sind, damit die Wirtschaft hier brummt und damit sich auch zukünftig Unternehmen hier ansiedeln und investieren. Und aus diesem Gesamtbetrachtung wird dann ein Mehrwert für alle.
Genau, ich verstehe, dass man gerne auf die Zukunft rekurriert. Trotzdem muss das, glaube ich, gehört zur ganzen weiter zu. Bedeutet ja in der aktuellen Situation, auch gerade wenn man perspektivisch auf 10, 20 Jahre schaut und diese Investitionen ja anschieben will, bedeutet es eine Mehrbelastung. Das Geld muss irgendwo herkommen. Für die Zinszahlung muss ja jemand aufkommen. Und da ist immer die Frage, wer macht das? Der Steuerzahler muss ja Zinsen zahlen. Also wenn er Kredite aufnimmt, Geld sozusagen als Schulden aufnimmt, muss er ja Kredite zahlen. Wo kommt das Geld her? Sind das höhere Steuern für die Arbeitnehmer oder wo soll das Geld herkommen? Oder muss gespart werden im Bundeshaushalt?
Zunächst einmal kann ich die Rechnung nicht nachvollziehen. Der Staat investiert ja jetzt auch schon. Und
aber
noch mal,
wo kommt das
so
Geld denn her,
so
Frau Fahimi?
So kann man doch nicht planen. So würde doch auch niemand für sich privat
planen. Meine Frage
planen.
Ist ja nur, wo das Geld herkommt.
Das Geld ist da.
Aber Sie wollen ja mehr Haushalt, ausgeben. Aber Sie wollen doch mehr ausgeben.
Es ist im Haushalt da. Und wir können auch Kredite aufnehmen, nach wie vor auf einem Zinsniveau, wo sich andere Länder die Finger nachlecken würden. Und wenn Sie mich fragen, ob es trotzdem auch sinnvoll wäre, vielleicht weiteres Geld zu mobilisieren, und sei es nur für die nächsten 2, 3, 5 Jahre, bis sich da vielleicht sozusagen ein revolvierendes System auch etabliert hat, ja, dann kann ich Ihnen sagen, das ist sehr einfach. Wir reden ja dieser Tage auch viel über den Abbau von angeblich zu hohen Subventionen. Würde ich jetzt nicht so ganz 1:1 teilen. Muss man sich kritisch anschauen, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Subventionsbericht der Bundesregierung wird jährlich ausgewiesen, dass der größte Posten der ist, der durch die Ausnahmen in der Erbschaftsregelung für Unternehmenerben zusammenkommt. Das sind 5 bis 7 Milliarden jedes Jahr, die wir durch die Ausnahmeregelung denen schenken. Wir haben die Situation, dass wir, wie gesagt, eine große Ungleichverteilung haben. Selbst in der Krise werden die Reichen immer reicher. Es sind nicht diejenigen, die den Gürtel enger schnallen, sondern es sind die an der unteren Einkommensskala. Und auch hier wäre es deswegen angemessen, endlich wieder eine Vermögensteuer einzuführen, wie es alle anderen Länder auch haben, wie es in unserem Grundgesetz auch ermöglicht ist. Und hier natürlich nicht kleinere Vermögen, aber größere Vermögen eben jetzt auch stärker in die Verantwortung zu holen.
Wo fängt bei Ihnen ein größeres Vermögen an?
Da kann ein Einstieg erfolgen ab 1 Million Reinvermögen und dann mit entsprechend gestaffelten Steuersätzen, wie wir es bei der Einkommensteuer auch sehen, eben im höheren Niveau. Wissen Sie, es gibt Dimensionen, die können sich die meisten in unserem Land gar nicht vorstellen. Es gibt Milliardäre, die sitzen auf einem solchen Riesenvermögen, das würde denen kein bisschen wehtun, wenn sie davon ein paar Millionen abgeben würden.
Was machen die mit dem Vermögen, die Milliardäre? Möglicherweise investieren sie es? Nur woanders.
Auf den Finanzmärkten zum Beispiel, um das Vermögen noch weiter anzuhäufen. Das ist genau das, was wir jetzt beobachten, ja.
Haben Sie eigentlich einen Lieblingsmanager?
Och, da würde ich jetzt niemandem Unrecht tun wollen, aber weil es ganz viele, ganz erfolgreiche und auch wirklich verantwortliche Manager gibt. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sitzen ja als Gewerkschaften auch mit Betriebsräten gemeinsam in vielen Aufsichtsräten. Und da gibt es in der Regel eine sehr gute Zusammenarbeit. Da würde ich jetzt aber ungern jemand Einzelnes herauspicken.
Gehört der Bahnchef dazu?
Das ist jetzt nicht mein unmittelbarer Beritt. Da kann ich auch wenig zu sagen. Ich glaube, dass die Deutsche Bahn allerdings nochmal ein besonderes Unternehmen ist, weil man einfach sagen muss, da ist so eine halbe Privatisierung durchgeführt worden, die weder in die eine noch in die andere Richtung so richtig gut funktioniert hat. Und wir sehen jetzt halt die ganzen Löcher, die es bei der Deutschen Bahn gibt. Das ist leider ein bisschen natürlich auch so ein naturgeborenes Problem unserer Legislaturperioden. Das gibt's in Länderregierungen genauso wie im Bund. Man spart erstmal da, wo es nicht unmittelbar gesehen wird. Das ist im Übrigen zum Beispiel in den Ländern halt oft genug auch in der Bildung bei den Lehrern gewesen, Personal einzusparen. Und die Schmerzen sieht man aber erst sehr viel später. Und dann die Schmerzen quasi, also den Fehler wieder auszubügeln, der tut dann sehr weh, der kostet dann sehr viel Geld. Auf einmal muss man ganz viel mobilisieren. Das ist genau das, was ich sage. Also da an der falschen Stelle nicht sparen. Und das ist im Übrigen auch der Webfehler in der Schuldenbremse. Dass hier quasi nur von Legislatur zu Legislatur oder von Jahr zu Jahr gedacht wird, jetzt durch das Urteil ja noch mal enger gefahren. Aber so kann man einfach nicht dauerhaft einen solchen Frachter wie die Bundesrepublik Deutschland steuern.
Jetzt leiden Millionen Bahnfahrer ja gerade unter den Streiks der Lokführergewerkschaft. Halten Sie diesen Streik noch für verhältnismäßig, den mittlerweile 5.
Die Gewerkschaft der Lokomotivführer ist nicht im Verbund des DGBs und das ist ein Streik, zu dem ich mich auch fairerweise, das ist ein Gebot der Solidarität, jetzt nicht äußern werde. Da müssen Sie dann schon Herrn Beselski oder Herrn Silberbach fragen.
Aber schadet so ein Streik dem Ansehen der Gewerkschaften?
Also ich glaube nach wie vor, und ich will jetzt gar nicht auf den GDL-Streik eingehen, ich glaube, dass es nach wie vor ein großes Verständnis in der Bevölkerung gibt dafür, dass man eben auch für seinen Lohn oder überhaupt für Arbeitsbedingungen auch kämpfen muss. Wir tun das überall immer mit sehr viel Bedacht. Es ist völlig unangemessen, jetzt über irgendeine Relativierung des Streikrechts in Deutschland zu reden. Das deutsche Streikrecht ist bereits eines der restriktivsten in der Welt. Wir haben auch ein Streikniveau, also die Streiktage in Deutschland sind relativ gering. Wir liegen da im unteren Mittelfeld, was den internationalen Vergleich angeht.
Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass sich das gerade ein bisschen verschiebt.
Ja, das kann ich verstehen, dass manche den Eindruck haben, also da ballt sich jetzt was. Das ist ein bisschen Zufall. Herr Beselski hat sich jetzt auf den Streik auf die Streiktage des öffentlichen Nahverkehrs und in der Luftfahrt quasi mit draufgesetzt. Weiß ich nicht, ob das wirklich notwendig gewesen ist. Insofern kann der Eindruck entstehen. Und wir haben natürlich jetzt auch Jahre des Inflationsschocks hinter uns. Das heißt, es musste wirklich auch hart erkämpft werden, dass wir hier in unseren Tarifbereichen keine Reallohnverluste haben, dass wir die stabilisieren. Das ist im Übrigen auch konjunkturell sinnvoll. Denn wenn wir jetzt auch noch ein Abdriften der Binnennachfrage bekommen, dann ist, glaube ich, niemand damit etwas Gutes getan, dass es eine Lohnpreisspirale gäbe und sozusagen dadurch ein zusätzlicher Inflationstreiber ist jetzt hinreichend bewiesen, dass das Unsinn ist. Aber ja, da gibt es natürlich eine große Bereitschaft auch eben jetzt für seinen Tariflohn zu kämpfen. Das sehen wir ja auch durch den Mitgliederzuwachs bei uns.
Werden Streiks zunehmen?
Das würde ich jetzt nicht prognostizieren. Ich glaube, wir werden wieder in eine ruhigere Welle kommen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Beschäftigten in diesem Land den Eindruck haben, es geht voran, es gelingt die Transformation, die Veränderung. Sie führt nicht zu einer Verschlechterung, sei es meines sozialen Sicherungsnetzes, sei es in meiner Lohnentwicklung. Und wir eben wirtschaftlich auch aus dieser Stagnation rauskommen. Und deswegen braucht es gute Tarifabschlüsse, deswegen braucht es mehr öffentliche Investitionen und deswegen braucht es ein Festhalten an unserem Sozialversicherungssystem.
Das war ein Schlusswort. Frau Fahimi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Und danke auch.
Einen schönen Tag an Sie und alle Zuschauer. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie.
Vielen Dank.